Einen wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Talk Guitar, dem deutschen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und ich bin wieder dabei, euer Justin Hombach und natürlich an meiner Seite mein Co-Moderator und Co-Podcaster, der liebe
Fabian Ratzak.
Grüß dich, Fabian. So, haben heute wieder einen Gast dabei, einen ganz, ganz besonderen Gast. Ein Gast, den ich vor 10 Jahren ungefähr das erste Mal im echten Leben getroffen habe. Sein Name ist Markus Debel. Grüß dich, Markus.
Ich grüße euch, Jungs.
Hallo, hallo. Ich habe eine kurze Geschichte zu Markus. Ich habe Markus damals kennengelernt bei einem Gitarrencontest namens dem Crossroads Guitar Contest, der für mich, sag mal, meine Entwicklung als Musiker eine sehr, sehr wichtige Rolle spielte. Ja. Weil zum einen hat man dort super krasse Gitarristen kennengelernt. Einen hatten wir davon schon mal in unserer Show, den lieben Michael Wagner. Super, super tolle deutsche Gitarre-Elite, die sich dort entwickelt hat. Und ich bin damals, das würde ich ganz kurz erwähnen, hingegangen als kleiner Shredhead, der nur Technik und Geschwindigkeit im Kopf hatte, nur schnell spielen konnte. Aber wenn ich mal eine Note halten sollte oder eine Melodie spielen sollte, klang es erstmal furchtbar. Das wurde mir auch dort klar gemacht. Ich sag mal, während dem Contest, ich meine, wenn du so Mitspieler hast wie Michi Wagner, die das melodiöse Spielen wirklich verinnerlicht haben und atmen können, habe ich danach für mich gelernt, ich sollte mich nochmal hinsetzen und nochmal beim Phrasing, Bendings arbeiten. Habe mir damals eine DVD von dem jeweiligen den Dozenten dieses Contests geholt, nämlich die Markus Demel Arrowhead Guitar Secrets DVD, die mir sehr, 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 sehr weitergeholfen hat, zu lernen, wie man eigentlich, ja, ich sag mal, redet mit dem Instrument, wie man spricht, wie man mit der Musik spricht. Dafür erstmal ein ganz großes Dankeschön, Markus.
Oh, das ist sehr gut, dass man mich jetzt nicht sehen kann. Ich werde rot.
Natürlich direkt auch die Kaufempfehlung
absolut
mit dabei.
Absolut, kaufen, Leute, kaufen.
Gibt es nur noch als Download. Ist tatsächlich, glaube ich, 5000 Stück davon habe ich alleine über meinen Webshop verkauft. Das war, ja.
Lohnt sich anzuschauen. Hat also ganz schöne Aspekte, wie man an das Instrument Gitarre rangehen kann, wenn es um Melodie und Phrasing geht. Und jetzt haben wir ihn in unserer Podcast-Show, den lieben Markus, und reden eine Stunde lang um ihn. Ja.
Großartig.
Markus. Wir fangen eigentlich bei unseren Gästen, die wir bis jetzt immer hatten, an mit so einer Standardfrage, nämlich, wie fing das eigentlich bei dir an? Kurz mal vielleicht berichten, wie du zu der Gitarre kamst, zur Liebe zu den 6 Saiten, bevor wir auf ein paar Themen expliziter eingehen. Vielleicht kurz einmal von dir erzählen.
Ja, es gibt ja da immer diverse Klischee-Stories. Ich mache meine relativ kurz. Ich denke, bei mir waren es schon immer die sozialen Defizite. Ja, das heißt, wenig Kontakt zu Mitmenschen. Was?
Oh, kennen wir alle, ne?
Das, ich glaube, neben dem Begehren zu dem anderen Geschlecht ist das, glaube ich, die Motivation schlechthin. Man hat einfach viel Zeit. Und bei mir ist es ja auch noch so gewesen, ich bin ja ein Flüchtlingskind. Auch wenn die meisten Leute denken, ich komme aus Deutschland. Ich habe kein deutsches Blut in mir, ein bisschen österreichisch, und das meiste ist tatsächlich Prager Blut. Mhm. Und ich hatte mit 12 angefangen und ich glaube, ich hatte sogar noch einen leichten Akzent. Das, zumindest rollte ich das R noch sehr stark, was bei meinen Mitschülern gebührend honoriert wurde mit Papierkügelchen, einmal auf die Ohren hauen oder sonst was. Und die eigentliche Liebe war tatsächlich, es war sogar bei einem Besuch meines Großvaters in Tschechien, in Prag, da sah ich auf einem Vintage-Fernseher, also einem Schwarz-Weiß-Fernseher, irgendeinen Typen Gitarre spielen und er zog eine Saite. Und da war ich, glaube ich, 8 Jahre alt. Und ich dachte, es wäre das Krasseste und Geilste, was ich je gesehen und vor allem gehört habe. Auf jeden Fall lief mir der Schauer irgendwie über den Rücken. Und von da an hörte ich 4 Jahre Gitarrenplatten. Cool. Meistens Live-Platten. Band of Gypsies war, glaube ich, meine allererste Platte. Die habe ich mir, oder Kassette, für die unter 12-Jährigen, das ist so ein Medium, das konnte man sich damals in der Bücherei, ich komme mir immer so vor, als würde man aus der Kreidezeit erzählen. Genau.
Bücherei? Was ist das?
Und ja, Bücherei, was ist das, Alter? Und da gab es Musik, genau. Und da holte ich mir Band of Gypsies und ich hörte diese Platte wie verrückt. Dann holte ich mir Deep Purple Made in Japan.
Oh, geil. Oh, geil, ja.
Dann holte ich mir noch zwei andere Live-Platten, und zwar Johnny Winter, Still Alive and Well. Oh. Wenn man das Fahndungsfoto in der Vinylplatte anguckt, waren sie nicht alive und well. Da ist so ein Fahndungsfoto mit 200 Jahren Knast drauf, aber da gibt es diesen einen Blues, It's My Own Fault. Das ist bis einer der bestgespieltesten Blues-Songs ever. Bis heute. Und Rory Gallagher, Irish Tour 74. Das waren so meine Platten, und die habe ich gehört jahrelang, bevor ich überhaupt das Instrument angefasst habe.
Ja, krass. Das ist schon sehr ungewöhnlich, okay, ne? Finde ich.
Und dann so mit zwölf kaufte ich mir eine Konzertgitarre auf dem Flohmarkt, und das Erste, was ich natürlich machte, ich lackierte sie rot. Geil. Stellte fest, dass das mit dem Spielen total schwierig war, weil ich tatsächlich so blöd war. Jetzt kann man, ne, also es ist jetzt Motivationsansprache, gebt die Hoffnung nicht auf. Ich habe auf die Buntstäbchen gedrückt. Ich dachte so, wieso kommt da kein scheiß Ton raus? Ich lackiere erstmal. So. Ich freundete mich ein bisschen an, spielte so ein paar Melodien nach Gehör, und mit 14 fing ich dann ernsthaft an. Und mit 14 fing ich dann wirklich so vom, kaufte ich mir eine Martin-Kopie bei Hertie. Und übte wirklich jeden Tag Minimum zwei Stunden.
Cool.
Vom ersten Tag an.
Hast du alles dir selber dann quasi zu der Zeit?
Ja, dann normal. Also erstmal Peter Bursch und Literatur. Nochmals, liebe Kinder, ich bin tatsächlich noch älter, als ich aussehe. Gab's nicht. Es gab keine Rockgitarre. Also meine Lehrstunden waren die Platten oder Kassetten. Und deshalb habe ich auch viele Vinyls kaputt gemacht. Also ich glaube, von Band of Gypsies oder so habe ich 4 Vinyls kaputt gemacht. Gary Krass. Moore, Victims of the Future, Corridors of Power, dasselbige und so weiter und so fort. Das heißt immer und irgendwann, genau. Und dann der Klassiker, Peter Bursch, mein erster Guitar Hero.
Ja, auf jeden Fall.
Das habe ich mal auf der Musikmesse in Frankfurt gemacht. Da bin ich von der Bühne runtergesprungen. Halt, da stand er vor mir, und ich sagte, du bist an allem schuld. Und seitdem sind wir Freunde.
Sehr cool.
Also das ist es im Großen und Ganzen. Dummerweise bin ich relativ früh mit den falschen Freunden, also mit den falschen Nerds in Kontakt gekommen. Das heißt, bereits mit 15 hörte ich Mahavishnu Orchester, Volker Kriegel and the Mild Maniacs, deutschen Gitarristen zu nennen, Michael Sargmeisters, erste beiden Platten, dazwischen Prog-Rock. Ich hatte dann das Glück, mit unfassbaren Musikern zusammenzukommen, wie mit Moritz Eggert zum Beispiel, dem Beethoven des 21. Jahrhunderts, der bereits dann, während wir von der Schule fuhren, die Gitarrenpartituren in der U-Bahn schrieb und mir aushändigte, hier dein Gitarrenpart für die Probe heute Nachmittag. Und
so, cool.
Ja, und du sagst, synkopierte 32. Da, Quintol. Na klar, kein Problem. Und Moritz war also eine sehr große Inspiration. Also um es nochmal, ab 14 wurde ich ein bisschen cooler, die Haare wurden länger, und ich fand ein paar andere Nerds. Das heißt, ich hatte soziale Kontakte, aber vor allem durch die Musik. Mhm. Ja, und da hatte ich einen großartigen Saxophonisten, Tobias Röger, der mich auch dummerweise nach Hause schleppte, und dann wurden Elvin Jones Platten gehört oder sowas. Und da, hier, das ist Coltrane. So, zwei 14-Halbjährige hören A Love Supreme. Ja, dann natürlich waren wir super uncool, aber genau. Und das ist wahrscheinlich auch der Schlüssel für meinen kommerziellen Misserfolg. Also, nein. Das ist die Kurzversion. Das ist, und ab da war es eigentlich wirklich, ab dem 14. War es wirklich Gitarre-Junkie. Von jedem Tag. Also es sei denn, ich habe irgendwie 40 Grad Fieber oder sonst
was. Klar. Geil. Und da bist du ja 1986 bist du ans GIT gegangen, richtig?
Richtig.
Genau. Wie sind denn so da deine Erfahrungen? Oder was würdest du sagen, was hast du mitgenommen? Was hat dir vielleicht nicht so gut gefallen? dass du da Kontakte
hast. Mir hat also erstmal alles sehr gut gefallen. Also man muss natürlich sagen, wenn es YouTube gegeben hätte, hätte ich die ganze Information auch so gekriegt. Ja, ich habe einfach damals schon ein Guitar Player Magazin gelesen, was ich mir für 14,50 Mark am Hauptbahnhof in Frankfurt käuflich holte. Und eins meiner ersten war mit Alan Holdsworth auf dem Cover. Was wiederum doof war, weil ich danach irgendwie für 120 Mark eine Platte namens IOU mir irgendwie aus Transsilvanien bestellte und dachte, Alter, das ist die unfassbarste Platte. Ja. Und wenn wir später über Ton reden, das ist alles mit Transistor-Amps, liebe Freunde.
Ah, oh, sehr gut. Ja, da werden wir später drauf kommen. Ja.
Und da sah ich eine Ad, die hieß irgendwie be better than the rest or be as great as you can be. Study at GIT oder irgend so ein Bananen-Slogan. Und dann have you want guitar lessons with Steve Morse and Eddie Van Halen? Come to Hollywood. Ich so, ich bin dabei. Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall war mir mit 16 klar, dass ich da hin will. Ich war auch zu der Zeit der größte Dixie Drags Fan aller Zeiten und besorgte mir auch diese Platten über Import. Und genau, und dann musste ich nur meine Eltern davon überzeugen, dass ich nach der Schule nicht was Anständiges lerne. Was schwierig war. Genau. Und die Zeit war sehr, sehr kreativ. Ich denke, oder ich sage manchmal spaßeshalber, ich würde vielleicht nicht mehr spielen, wäre ich nicht nach Amerika gegangen, weil ich habe dort Selbstbestätigung für mein ganzes Leben gekriegt. Weil die deutsche Mentalität inkliniert immer nur dazu, die schlechten oder nicht so guten Sachen hervorzuheben und die Amis sind genau andersrum. Ja, und wenn dir Scott Henderson irgendwie mit 19 sagt, dass du den besten Ton hast, den er je auf der Schule gehört hat, und dann lässt dich das nach Hause rennen und nochmal irgendwie 8 Stunden drauflegen und davon zehrt man einfach. Ja, dass man sagt, man kann mit den Big Boys mitschwimmen. Ja, oder wenn Paul Gilbert, mit dem bin ich ja immer noch in Kontakt und der sich dann auch mehrfach als Fan geoutet hat und solche Leute. Das ist für die, oder vielleicht sprechen wir darüber auch noch, weil es auch ein interessantes Thema, die Schlacht wird ja häufig im Kopf gewonnen. Ja? Und es gibt so viele unglaublich gute Spieler da draußen. Mhm. Aber viele scheitern im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer. Ja. das ist eine Kopfsache. Und immer wenn ich den Blues habe und denke, dass ich eigentlich, keine Ahnung, Nigel Tufnell bin, dann habe ich diese Bestätigung, die mich damals aber auch, wie gesagt, nicht nur sehr inspiriert hat, sondern auch sehr hart arbeiten, oder ich habe deshalb auch sehr hart gearbeitet und weitergeübt. Also Motivation ist wichtig. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Gleichzeitig kam ich natürlich auch an intellektuelle Information, die es damals in Europa nicht gegeben hat. Ich war vorher 6 Monate auf einer Jazz-Uni in Frankfurt und habe Pat Martino Lines studiert. Aber dieser ganze, ich wollte spielen wie Alan Holdsworth und wie Eddie Van Halen und so. Und das konnte dir niemand erklären. Was im Nachhinein vielleicht gar nicht schlecht war, weil die paar Sachen, die ich nach Gehör gelernt habe, natürlich völlig falsch waren, aber ich spiele sie bis heute. Und jeder sagt, da ist ein Dimmelick.
Genau, das ist ja dein eigener Style dann.
Genau, mein Unvermögen ist mein eigener Style. Genau. Und ansonsten war es einfach geil, 12 Stunden am Tag Gitarre zu spielen. Oder Musik zu machen. Das heißt, es war dann wirklich morgens, ich bin morgens um 6 aufgestanden, bin ums Hollywood Boulevard gejoggt, habe von 7 bis 9 geübt und war um 10 in der ersten Klasse, hatte dann 4 Stunden, hatte dann irgendwie mir einen Kaffee und ein Brötchen reingeschraubt, bin dann in irgendein Open Counseling mit Scott Henderson, Jennifer Batten, Paul Gilbert, Frank Gambale, bla bla bla, hatte dann noch 2 Private Lessons mit Larry Carlton und lauter solche schönen Geschichten. Und das ist sehr inspirierend. Und dann am Nachmittag hast du noch 2 Proben, dann gehst du nach Hause, jamst mit deinem Roommate und dann ist es auch schon Mitternacht und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Und am Wochenende fährst du dann noch ins Baked Potato und guckst dir, keine Ahnung, Mike Landau und Dennis Chambers an. Oder? Also dieses Eating and Breathing Music war das Geilste. Und in diesen zwei Jahren, in denen ich studiert habe, ist meine Entwicklung um 200% nach oben gegangen. Mhm. Ja? Ich dachte, ich wäre geil wie jeder 19-Jährige, aber ich war natürlich scheiße. Und danach wurde es passabel und danach wusste ich, dass die Entwicklung niemals aufhört. Ja? Also, aber, und dann habe ich auch viele Sachen verstanden, warum viele Sachen einfach geil sind und manche vielleicht nicht so gut sind. Ne? Mhm. Also von daher habe ich nur positive Erfahrungen. Ich habe vom Psychologischen nochmal gesehen, dass auch alle meine Helden nur mit Wasser kochen. Mhm. Weil ich habe sie alle unfassbar gut spielen sehen, gesehen und unfassbar schlecht gehört. Je nach Aggregatzustand oder nach Tageslaune oder wenn die Scheidungsformulare an dem Tag kamen und der arme Kerl hatte natürlich einen Gig, dann war er vielleicht nicht gut drauf, vielleicht war es auch der beste Gig seines Lebens. Und von daher war es sehr, sehr wichtig.
Schön. Kurz bevor ich gleich nochmal weiterfrage, würde ich kurz reinkrätschen, einfach aus eigenem Interesse. Du hast gerade erwähnt, dass du in Frankfurt 6 Monate an der Jazz-Uni dort studiert hast. Kurze blöde Frage, war das die Frankfurter Musikwerkstatt?
Ich glaube schon, ja.
Dann, okay, krass, weil da habe ich 4 Jahre lang studiert.
Das war so meine Uni. Das war dann 1985 oder so.
Genau, 84 ist die gegründet. Wusste ich gar nicht. Krass.
Ja, ich weiß gar nicht, wer mein Lehrer war, sehr gut. Und ich dachte, ich bin mein Gehirn ist schon so löchrig. Ich konnte mich an ihn nicht erinnern. Ich wusste, dass er eine 65er 335 hatte und mir die 5 Pat Martino Activities zeigte und wir Jazz-Standards spielten. Das ist eine 251-Verbindung. Ja. Da ist eine super logische Tonleiter. Was? Genau, und das haben wir gemacht, aber ich kann mich an den Namen von meinem Dozenten nicht erinnern, was echt peinlich ist.
Muss man nachfragen, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer das gewesen sein soll. Ist ja auch schon ein bisschen, ist ja schon etwas her. Ja.
Kreidezeit.
Jetzt warst du ja beim GIT, wir hatten auch schon einen anderen Gast hier in unserem Podcast, beziehungsweise die Folge wird noch veröffentlicht, der auch beim GIT war, der liebe Peter Fischer, der ja, ich glaube, dann 4, 5 Jahre nach dir.
Nee, ein Jahr später. Peter und
ich. Ein Jahr später.
Oder ein halbes Jahr später. Peter habe ich kennengelernt, glaube auf dem Parkplatz vom MI und dann direkt ist er mit zu einem Gig von mir gestiegen. Bei Madame Wong zu dem Whisky oder im Roxy, ich weiß nicht. Ich war dann relativ schnell aktiv und machte die Clubs unsicher mit meinen meist Instrumentalbands, Trios. Mhm. Und Peter hat mir auch vor 10 Jahren einen Mitschnitt von diesem Gig geschickt.
Ach, geil. Ach,
cool. Von 1988 oder sowas.
Krass.
Ja, da hat auch viel Gutes erzählt, viel auch sehr Interessantes. Mhm. Bei ihm ging es dann nachher auch sehr, sehr spannend weiter. Wie war das bei dir nach dem GIT? Wie ging es da weiter vor? Hast du unterrichtet dann erstmal als Dozent oder als
Session? Also bei mir war es so, ich habe erstmal... zu meiner Zeit war es ein One-Year-Vocational-Programm, das heißt, man hat ein 4-Jahres-Studium innerhalb von einem Jahr absolviert. Ja, es war relativ viel Stoff, du hast so ein Telefonbuch gekriegt und musstest dann überall deine Prüfungen ablegen, wobei ich habe nur ein Diplom in Rock, Blues, Fusion und Country, genau. Aber ich habe kein Jazz-Diplom und ich habe kein extra Sight-Reading-Test gemacht, weil ich dachte... Brauche ich nicht, will ich nicht. dann habe ich ein halbes Jahr Pause gemacht, weil ich hatte dann eine Band, die auf großem Wege waren. Wir hatten Guns N' Roses Management und fuhren in Stretch-Limos durch die Gegend und waren bei A&M Records, hatten einen sogenannten Development-Deal. Und das war meine Priorität. Das zerschlug sich später, weil der Sänger von einem sehr bekannten anderen Gitarristen dann abgeworben wurde. Aber diese Band war sozusagen, uns war klar, wir sind die nächsten Van Halen, Billy Idols oder wie auch immer, wurden auch so hofiert und hatten auch den Business-Background, aber eine Kleinigkeit zerschlägt das. was im Nachhinein für einen 21-Jährigen auch gar nicht schlimm ist. Weil Hollywood, Sodom und Gomorra, das Übliche. Ja? Ja. Und danach bin ich wieder aufs GIT und habe noch ein Jahr gemacht. Und zwar hatte ich aber direkt nach dem ersten Jahr bereits ein Jobangebot von Keith Wyatt bekommen, dass ich bitte zur Fakultät, sie hätten mich gerne bei der Fakultät. Allerdings habe ich keine Arbeitserlaubnis bekommen.
Oh, scheiße.
Die Amerikaner sind da etwas, ne? Ich glaube, bei Putin ist es einfacher. Ich hatte Talent, ich bin dann zu jedem Dozent, hatte irgendwie so 25 Briefe, wo mir alle mein besonderes Talent bescheinigten. Das hat das Immigration Office aber nicht besonders interessiert. Und zwar brauchte man damals einen Anwalt und sehr viel Geld, was ich nicht hatte. Also ich brauchte ein Minimum von $5,000 als 21-Jähriger, der nur zwei Jeans und zwei Stratocaster und zwei Marshalls, das mehr hatte ich, und ein Zimmer irgendwo. Ich hatte nicht mal ein Auto in Los Angeles, ja. Mhm. Und war das einfach unfassbares Geld, was nicht aufzubringen war. Außerdem ist dann die Prozessdauer 6 bis 24 Monate ohne Erfolg. Ohne Aussicht auf oder ohne Garantie auf Erfolg. So, das heißt, ich verlängerte meinen Aufenthalt dann immer mit weiteren Semestern, die damals sehr günstig waren. Ein halbes Jahr kostete $500.
Was? Nur?
Ja.
Das ist ja verglichen zu heute. Egal.
Ja, ich glaube, jetzt kostet so ein Jahr $20,000 oder irgendwie sowas. Damals kostet ein Jahr $4,000. Und zusätzlich, wenn du das gemacht hast, dann halt auf diese günstige Tour. Das heißt, ich war dann insgesamt 2 Jahre auf dem MI eingeschrieben. Mhm. Bin dann auch zu den ganzen Open Counselings hingegangen oder immer so, was weiß ich, es ist 14 Uhr. Was machst du denn jetzt? Oh, ich guck mal auf den Plan und bin dann einfach zu Fuß zum MI und habe dann sozusagen meistens mit irgendjemandem gespielt. Mhm. Ja, also diese Open Counselings, da sitzen dann einfach irgendwelche Dozenten und du kannst mit denen machen, was du willst. Ja, sagen, hey Scott, let's play Scrabble from the Apple. Und das habe ich. Und danach bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Weil danach war ich arbeitslos, habe dann Touristenvisum gekriegt, glücklicherweise, nach langem Hickhack, durfte aber nicht arbeiten, offiziell, habe ein bisschen Gitarrenunterricht gegeben, wie gesagt, illegal auf dem MI unterrichtet, immer wenn Lehrer nicht konnte, habe ich seinen Paycheck gekriegt, was auch tierisch war, 6 Stunden, dafür gab es $90. Wahnsinnig gut bezahlt. Und ansonsten habe ich Gigs gemacht und das war's. Und das Ganze war 7 Jahre da. Ich wollte auch nicht weg. Bin auch zu Auditions gegangen und habe eigentlich auch immer alle gekriegt, bis auf eine, die mich relativ geärgert hat. Das war nämlich bei Stanley Clark und Stuart Copeland und die haben mir irgendein 5/4 vorgelegt und ich war so nervös, weil das waren so Kindheitsgötter von mir und das habe ich verkackt. Aber was die einzige Audition, die ich je in meinem Leben verkackt habe, und seitdem bin ich immer 10.000%ig vorbereitet.
Yes.
Genau. Cool. Genau, das war eigentlich die MI-Geschichte. Also letztendlich gegen immer kurz vor dem großen Erfolg. Ja. Wir machen das, dann da ein großer Manager, da ein Angebot für eine Plattenfirma, dann wirst du aber wieder abgezockt. Ich arbeitete mit einigen sehr bekannten Leuten, müssen wir jetzt nicht alle hier erwähnen, aber aber es war immer so, yeah, we're the next big thing, man. Yeah. Und so, und dann you just have to play these 5 gigs for free. Und dann hast du gemacht, ja, hast gesagt, Mensch, ich habe jetzt aber $20 Seitenrechnung und ich muss, ne? Wie auch immer, irgendwann kam ein guter Freund aus Frankfurt, aus meiner Schulzeit, Matthias Hoffmann, der auch heute ein sehr, sehr erfolgreicher Produzent ist. Und der hatte damals ein Electronic Label oder Ambient Label namens IQ. Und der sagte, Markus, du siehst scheiße aus. Ich hatte 25 Kilo weniger bei gleicher Körpergröße. Und das letzte Jahr, ich hätte schon von alleine gehen sollen. Das letzte Jahr, irgendwann, du bist einfach in der Grube, es klappt einfach gar nichts mehr. Du wirst nur noch übers Ohr gezogen. Ich habe dann komplette Platten für $50 eingespielt.
Oh, shit.
Ja? Ah, ja, ja. Da sitzt in irgendeinem Studio. Yeah, get this German guy, he can do it. He's almost for free. Genau.
Almost free.
Und dann sitzt du da und dann siehst du dann der neben, wieso kriegt der Bassist 300? Ja? Yeah. Wie auch immer. Und es war einfach Mist ohne diese, und diese ewige Gefahr war auch da, wenn ich in eine Polizeikontrolle komme, was du als langhaariger, unterernährter in einem $500 Cadillac auf jeden Fall bei jedem zweiten Ausflug kamst. Also ich war, stand glaube ich 10-mal so an der Wand, so Miami, Miami, CSI Miami mäßig. Die kennen da wirklich nichts. Und wenn die deine ID kontrollieren und feststellen, dass du keine Aufenthaltsgenehmigung bekommst, gehst du in den Knast, und zwar mit den Schwerverbrechern.
Oh, Scheiße.
Das ist vielen Freunden von mir passiert.
Oh.
Ja, und das hat dann Strafverfahren, bla bla bla. Wie auch immer, Matthias Hoffmann hat einfach gesagt, der hatte irgendwelches Business in L.A. oder eröffnete in L.A. ein Büro und sagte, Markus, wir fliegen übermorgen. Was? Hier ist das Ticket.
Und dann, okay.
Dann bin ich rüber und nach 3 Tagen machte ich ein Ambient Trance Projekt namens Earth Nation, was sehr erfolgreich war.
Sehr cool.
Erster Auftritt, Montreux Jazz Festival, Miles Davis Hall.
Krass.
10 Monate, das ist auch mal 10 Monate später mit Elektronikschlagzeug und Gitarren, die nie nach Gitarren klingen. Ja. Genau. Und gleichzeitig, als ich dann zurückkam, ich wollte eigentlich nur eine kleine Auszeit nehmen. Und eine Woche später hatte ich Studiojobs ohne Ende. Für 1000 Mark am Tag. Ich sagte, du hast jetzt 25 Studiojobs in diesem Monat. Wie viele Gitarren kannst du eigentlich kaufen?
Sehr cool. Ja, das ist ja auch für zum Beispiel Nena, Snap und Kingdom Come.
Nena war das allererste. Nee, da war das tatsächlich der allererste Job. Da war ich, glaube ich, 10 Tage in Deutschland. Genau. Ach, und der Produzent war unzufrieden. Die Platte war fertig mit den Gitarristen. Und dann haben sie mich da reingeschoben und gesagt, hier sind 20 Spuren Gitarre. Das hätten wir gerne in geil.
Oh.
Exakt dasselbe. Raushören, aufnehmen, nächste Spur. Raushören, aufnehmen, nächste Spur. Soli durfte ich dann frei machen, aber genau, ja.
Kurze Zwischenfrage, bevor der Fabian weitermacht. Gibt es die Nena-Platte? Welche war das für
viele und Zuhörer? Alles dreht sich. Und nicht, dass ich besonders stolz drauf bin. Ich glaube, die hat sich auch nicht. Die hat sich nur 70.000 Mal verkauft, was für damalige Verhältnisse ein Flop war. Okay. Das war kurz vor ihrem Comeback sozusagen. Da spielen auch
schon der Durchbruch.
Da spielt auch Kurt Kräs, Ken Taylor, keine Ahnung, lauter Superheroes spielen da auf der Platte. Und cool. Genau.
Cool. Geil. Und wie bist du da rangekommen einfach?
Durch Connections? Vitamin B, das ist ganz genau. Ich saß also dann in Frankfurt oder Offenbach in dem IQ-Studio und da sind dann in diesem Komplex sind so 50 Studios gewesen. Ja, und bei IQ alleine waren 3 Studios, dann sagte der eine Produzent von Raum B, hier, ich kenne da einen in Langenmeerfelden, der hat Probleme mit den Gitarristen, kommst du mal mit? Und dann sind wir da hingefahren und dann war ich engagiert. Genau, und zum Beispiel dieses Dolphin-Studio Langenmeerfelden habe ich 1,5 Jahre lang fast jede Woche dann gearbeitet. Da habe ich dann auch Bobby Kimball gemacht, Pat Mears, keine Ahnung, französische Chansonplatten, alles was, das war so eine Hitfabrik, bevor es pleite gegangen ist. Eine Seite mit SSL-Pult, eine Seite mit Neve-Pult, 200 Quadratmeter Aufnahmeraum, the good old days, also kommst rein, alles Platin, wie so in Los Angeles, was weiß ich, Amigo-Studios oder so. Ne?
Geil. So, da hast du dann halt viel als Studio natürlich gearbeitet, als Studio-Gitarrist, aber du hast auch angefangen, dann irgendwann deine eigene Band zu gründen, namens Arrowhead, richtig?
Ja.
Wie ist dazu gekommen? Erzähl wissen wir vielleicht aus der Geschichte, wie es zu Arrowhead kam oder zu dieser Idee Arrowhead.
Wie immer durch eine Depression, nämlich, dass ich unfassbar viel Geld verdient habe. Ich war keine Ahnung, 28 Jahre jung und dachte, du verdienst Zahnarztgehälter, zahlst, bist in der deutschen höchsten Steuerklasse, kaufst du jede Woche eine Strat, aber es ist irgendwie nicht geil. Hm. Es ist nicht das, warum ich angefangen habe. Dann überlegt, gibt es eine Platte, auf die ich wirklich stolz bin? Wo, wenn Freunde vorbeikommen, sagen, hey, was hast du denn gerade gemacht? So. Es gab keine einzige Platte, falls ich mal welche überhaupt zugeschickt bekommen habe. Und immer, wenn ich die zugeschickt bekommen habe, habe ich gedacht, was habt ihr aus meinen Gitarren gemacht? Hm. Warum singt der Typ so scheiße? Welcher Vollidiot hat das gemischt? Das war doch ein guter Song. Welcher Idiot hat das gemastert? Das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau, aber das ist auch die Krux von der Dienstleistung. Wenn du Dienstleister bist, hast du gibst deinen Part ab und hoffst auf das Beste. So, jetzt ist tatsächlich hatte ich den kreativen Drang, einfach was zu machen oder den gleichen Antrieb wie mit 14. Hier ist meine Band of Gypsies. Hier, weißt du, hier ist meine Elegant Gypsy. Hier ist mein Van Halen One. Oder ja. In meinem Falle, hier ist mein Fair Warning. Wie auch immer. Und das habe ich dann gemacht und bin auch in der Zeit nach Hamburg gezogen. Aus völlig irrationalen Gründen, nämlich wegen einer Frau. Mhm. Genau. Und dachte so, das mit den Studiojobs geht eh weiter, weil du bist eh der Geilste. Ja. Das ist ja jetzt, das läuft jetzt für immer, weißt du, unerfahren, das erste Mal läuft es wirtschaftlich und du denkst, es geht einfach immer so weiter und dann wechselst du die Stadt und gehst zu Franz Plaza und ein paar anderen Produzenten, weil meine Ex-Frau ist auch Musikerin, auch Erfolg, die lebt jetzt in Los Angeles, lange bei Rod Stewart gespielt und du denkst, es geht einfach immer weiter und dann sitzt du auf einmal in Hamburg und hast 6 Monate nichts zu tun.
Oh, shit.
Das ist natürlich dann hart, ne?
Ja, dann denkst du so, okay, mir geht langsam, wie lange hält die Kohle? Ich dachte, warte mal. Und ich habe das Positive daran gesehen, habe gesagt, ab und zu bin ich noch nach Frankfurt, ich habe irgendwie für Moses P. ein paar Sachen gemacht oder auch noch für die IQ-Leute oder für irgendwelche durchgeschossenen DJs. Mörfelden Langen, die sind pleite gegangen dann mit ihrem 3 Millionen Euro Studio natürlich, weil es schon das Business fiel schon langsam ab. Und dann fing ich einfach an mit dieser Arrowhead-Platte. Genau. Und das hat mich so glücklich gemacht. Auch wenn ich letztens habe ich sie aus Versehen gehört, hört sich an wie ein Demo, ja. Aber es war einfach das Beste, was ich damals konnte. Und mit all den Fehlern, aber die Spirit ist da. Wenn ich das Ding höre, dann werde ich ganz wuschig, weil ich spüre diesen Aufbruch und sagen so, fuck the money, ja? Fuck the money, fuck the fame und wenn es 3 Leute hören, super, wirst finanziell schon irgendwie klarkommen. Und das ist vielleicht auch noch eine Sache, die vielleicht für andere Berufsmusiker interessant ist, es wird immer diese Beulen geben. Wo es einfach nicht läuft, wirtschaftlich. Aber Alan Holdsworth musste seine 65er Strat verkaufen, mit der er IOU eingespielt hat, um den Mix zu bezahlen.
Krass,
ja. Ja, so, jetzt bei seinem, sie mussten für sein Begräbnis sammeln, mein Gott. Ja.
Traurig,
das ist traurig. Also, das ist, und was viele Leute glauben, das hat das mit ihrer musikalischen Qualität was zu tun. Dem ist nicht zwingenderweise so. Ja.
Nee.
Genau.
Ich glaube, Gerüchten folgen hat ja Holdsworth auch erstmal nur überlebt wegen der Bierbrauerei oder dieser Biererfindung, die er da hatte.
Ja, das stimmt.
Das war ja auch so.
Ja.
Kurze Frage noch zu Arrowhead. Wie würdest du sagen, oder wie, was hat dich damals inspiriert, diese Form von Musik zu schreiben? Arrowhead, die Scheibe, ist eine Instrumentalscheibe, wenn ich mich richtig erinnere, die erste, oder?
Die ersten beiden sind komplett instrumental. Modern Hippie ist 8:4 oder 9:3, also immer weniger Gesangsstücke. Und dann fing ich an, mehr selbst zu singen und habe es dann an Sänger weitergegeben, weil ich mich nicht getraut habe.
Weil ich meine, die, wenn ich mich richtig erinnere, ist die Scheibe auch schon auch sehr experimentell mit vielen auch Elektro-Einflüssen.
Ja, genau, das war aber ein gewolltes Konzept. Ich wollte mich absetzen. Das Schlimmste, was ich nach wie vor hasse, wenn einer sagt, du, das klingt so wie... Das klingt wie Satriani.
Ja, das sieht doch vom Plattencover aus wie Satriani.
Und es ist total lieb gemeint, aber es ist einfach so ein, Entschuldigung, Tritt in die Eier.
Ja.
Und dann denkst du so, okay, dann habe ich jetzt einfach 40 Jahre was falsch gemacht. Mhm. Und natürlich gibt es immer irgendwelche Einflüsse. So. Und, aber dann mein Co-Produzent damals und mein bester Freund Jeremy Sash aus Berlin sagte, du, wir spinnen mal das Earth Nation Konzept weiter, nur jetzt klingen die Gitarren wieder nach Gitarren und nicht nach Synthesizern oder Soundscapes oder bla bla bla. Wir übernehmen ein paar Elemente, gehen aber wieder mehr auf traditionelle Songstrukturen und behalten aber das Ambient Elektro-Techno-Feel bei. Was hältst du davon? Ich sag, geil, let's try it. Ich habe zwar auch tierisch auf die Fresse gekriegt dafür, aber viele Leute haben die Platte auch abgefeiert und sie hat sich, glaube ich, 13.000 Mal verkauft. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Für eine verrückte Instrumentalplatte mit Elektrobeats.
Mhm. Mit einem Dealerspruch am Anfang.
Genau.
Ich erinnere mich sehr gut. Ja. Sehr, sehr schöne Platte, die kann man auch echt nur jedem empfehlen. Habe ich damals viel, viel gehört, als ich damals dich kennengelernt habe, Markus.
Ja, so eine schön.
Sehr schöne Platte. Ist der Stil für die Zuhörer da draußen, die jetzt Evolved nicht kennen, gleich geblieben für dich von der Platte? Oder hast du versucht, von Platte zu Platte irgendwo auch nochmal was Neues zu erfinden? Oder dich selber neu zu
machen? Also ich bin kein Intellektueller. Das heißt, ich schreibe immer Musik und es wird immer irgendwie anders. Ich mache ja gerade oder bin schon sehr, sehr weit mit einer neuen Instrumentalplatte, die dann einfach unter Markus Demel veröffentlicht wird.
Ach cool.
Und die hat Elemente von Arrowhead, die hat auch Elemente von Electric Outlet, dem Fusion-Projekt, aber ich versuche, wir werden es sehen, ich breche mir gerade die Finger an zwei Akustik-Solo-Stücken. Das heißt, ich mache einfach.
Geil.
Ja. Und ich denke an nichts. Ich denke, dass Intellektualität der Tod der Kunst ist. Du kannst zwar intellektuell lernen, aber dann, wenn es drauf ankommt, wenn du spielst oder schreibst, muss es irgendwie unterhalb des Halses beginnen.
Ja,
du kannst dann im Arrangement oder beim sonst was, dann brauchst du vielleicht Know-how und sagst, okay, ich reharmonisiere jetzt die Melodie. Aber ansonsten kommt's von hier. Das heißt, auf der neuen Platte gibt es tatsächlich ein paar Sachen, also sagt zumindest meine Freundin, die sie vorher von mir nicht kennt, und dann sagt sie, das klingt wie Arrowhead. Ja, es ist auf jeden Fall Away from the Blues Rock.
Cool.
Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. 2016 hast du dann ja die Blue Poets gegründet, richtig? Mhm. Genau, wie ist diese Idee, wie ist das entstanden?
Auch einfach Arrowhead. Arrowhead hat sich auseinandergelebt wie so eine alte Ehe nach 10 Jahren auf Tour. Ja. Wir kamen von einer fürchterlichen Tour zurück, irgendwie 48 Gigs in 50 Tagen. Völligst ausgelutscht. Es gab ein paar persönliche Probleme, wirtschaftliche Probleme. Mein Vater lag im Sterben, lauter so Sachen im Leben, die jeder von uns durchmacht. Und ich habe mich dann einfach in den Keller gesetzt und was gespielt und das klang nach Bluesrock. Das war, auf einmal war ich wieder 14. Mhm. Ja? Auf einmal sagte ich, es klingt ein bisschen wie Gallagher auf, keine Ahnung, es klingt ein bisschen wie Van Halen, es klingt ein bisschen, na und?
Yeah.
Mach's einfach. So, ja, dann habe ich die erste Blue Poets Platte innerhalb von 6 Wochen komplett vorproduziert, mit allem selbst gesungen, selbst alles gespielt, so wie ich es meistens mache. Und dann habe ich Leute gesucht und dann haben wir das größte Teil live eingespielt und die ist auch ziemlich erfolgreich gewesen, die erste.
Mhm.
Genau, aber auch wieder kein Plan. Ich wollte nochmal was anderes machen. Es gibt Bands, die ich sehr, sehr schätze, aber die machen die gleiche Platte 15 Mal.
Ja,
okay.
Und das können sie gerne machen, aber das ist einfach nicht meine Tasse Tee. So, das ist, ich will auch nicht jeden Tag das gleiche essen. Ja, also auch Electric Outlet mache ich jetzt auch wieder. die Fusion-Geschichte, diese 70er Jahre Fusion, Billy Cobb im Stratos Spektrum mäßig ist oder School Day Stanley Clark und Mini Mahavishnu, was weiß ich. Und das macht auch totalen Spaß jetzt wieder, obwohl wir es jetzt 10 Jahre nicht gemacht haben. Jetzt schicken wir uns gerade Files hin und her und jeder geht in sein Studio und kisch, kisch, kisch. Ja, geil. Wie war der Take? Ja, ganz gut. Los. Wie lang ist das Gitarren-Solo? Ja, 3,5 Minuten. Super. Ja, also,
Dass es Spaß macht.
Ja, das ist für mich zumindest. Ich glaube mittlerweile daran, weil dass mich mein Gitarrespielen ewig ernähren wird, es sei denn, es passiert irgendwas Schreckliches. Und bisher hat es immer geklappt. Und gerade diese Covid-Zeit habe ich doch teilweise, kann man das sagen, genossen. Nee, ich war einfach so kreativ und musikalisch aktiv, weil ich mich kaum um Musikbusiness gekümmert habe. Ich bin immer nur im Keller in meinem Studio und verbringe da den ganzen Tag. Dann gehe ich in den Garten, dann gehe ich nach oben, übe ein bisschen oder übe das, was ich aufnehmen muss. Mhm. Und dann geht es von vorne los. Ja, oder ich nehme eine Orgel 5 Stunden auf und denke, über den zweiten Marshall, die linke Seite klingt besser. Den Rest machen wir DI. Ja. Lass mich den Leslie aufbauen. Ich nehme 6 Mikrofone. Ja, also so verbringe ich meine Zeit. Also könnte auch eine Weile für mich so weitergehen, wenn dann die Sache mit der Kohle nicht wäre.
Ja. Ja. Das heißt, du nimmst alles bei dir zu Hause im Studio auf, hast dein eigenes Heimstudio und machst dann dort auch alle Arbeit.
Bis auf die Drums mache ich alles. Drums könnte ich auch machen, aber meine Decken sind sehr niedrig.
Okay.
So, das heißt, ich kriege Phasing in den Becken, aber ansonsten bin ich 96 Kilohertz mäßig unterwegs und Luxuswandler, Luxus Mic Preamps und 17 fertig mikrofonierte Verstärker.
Boah, krass. Ja, das klingt nach einem Plan. Ja.
Das heißt, du bist soundtechnisch, wir hatten es vorhin bei der IOU von Hopes schon mal angesprochen, bist du der analoge Mensch oder traust du dich auch in digitale Gefilde rein?
Also ich habe mit den digitalen Sachen schon sehr früh experimentiert, noch vor eurer Geburt.
Krass.
Also ich hatte schon
Fabian ist 81.
Ich hatte schon Mitte der 90er ein Digitech Endorsement und hatte dieses GSP 2101. Und
das hatte ich auch.
Das habe ich auch tatsächlich versucht live zu verwenden und damit habe ich früher Demos gemacht. Das ist auch zum Teil auf den ersten Arrowhead-Platten zu hören, aber nur für Effekt- oder Flächensounds. Ich habe danach tatsächlich eine Weile mit Line 6 zusammengearbeitet.
Oh, cool. Mhm.
Und ich war, glaube ich, einer der ersten Besitzer des Wetter-Amps.
Den habe ich.
Und da habe ich eine gewisse, da habe ich ein bisschen die Lust auf das Digitale verloren.
Ja, er ist
weil ich war nur am Tippen, nie am Spielen. Ich habe auch eine Zeit lang, die habe ich bis heute noch, die Digital-Amps von oder Modeling-Amps von Yamaha gespielt, die auch Holdsworth gespielt hat, diese UD, nee, keine Ahnung, mit Motorfadern. Ja, okay. 2.500 Euro für ein 2-Zwölfer-Kombo und die waren viel, viel besser als die Line 6 oder die Hughes & Kettners, diese Zenterras oder wie hießen diese Sachen. Und danach habe ich bereits Nils Thomsen kennengelernt und der fing mir dann an, Verstärker zu bauen. So, das heißt, ich habe dann wieder den Spaß am Unpraktischen entdeckt. Ja, und dann stattdessen, Nils, ich brauche einen 5 Watt Amp. Nils, ich brauche einen 10 Watt Amp. Ich brauche einen 18 Watt Amp, ich brauche einen 50 Watt Amp und ich brauche einen 200 Watt Amp. Alles klar. Ich brauche einen Einkanaler, ich brauche ein Non-Master-Volumen, ich brauche ein 3-Channel und so und so. Und so hat er mir die ganze Zeit Amps gebaut und die habe ich dann auch religiös über 10 Jahre gespielt und spiele sie bis heute. Zwar nur noch im Studio. Und vor 2 oder 3 Jahren habe ich in Budapest auf dem Gary Moore Memorial Konzert gespielt. Das findet immer am Garys Geburtstag statt. Darfst nur Gary Moore Songs spielen und Da, Marcus, what amp you want? Marshall or Fender? Marshall. So, und dann haben sie mir einen JCM 800 hingestellt. Und den habe ich dann mit meinem Schüler-Setup gespielt, mit zwei Zerrern und einem Delay. Mhm. Boss DS1, den ich seit meinem 14. Lebensjahr habe. Also da ist nichts mehr Oranges dran. und meinem Sweet Elephant und einem Delay. Und ich hatte einen Live-Sound, wo ich dachte, ich sterbe. Am Anfang hat der Amp mir totale Angst gemacht, weil ich war diese Gewalt einfach nicht mehr gewohnt. Und ich dachte, ich glaube, ich muss die Brille abziehen, sonst splittern die Gläser. Und dann aber in der Band und auch, es war eine größere Halle, so ein Tausender-Ding. Mhm. Monster. Und seitdem spiele ich wieder Marshall.
Ach, geil.
Seitdem. Und Marshall hat das glücklicherweise gleich spitz gekriegt und stellt mich jetzt zu mit vielen schönen Amps. Genau. Also, ich, um die Frage zu beantworten, ich habe kein XFX, ich habe keinen Camper, auch wenn Camper hier sich schon gemeldet hat, ob sie meine Amps profilen können. ich bin aber nicht religiös, was diese Sachen angeht. Weil ich habe auch tolle Gitarrensounds DI aufgenommen in meiner Studiozeit, weil auch manche Hitproduzenten waren zu blöd, eine Gitarre anständig zu mikrofonieren.
Ja, das stimmt.
So, also ich glaube, dass diese Diskussion völligst überzogen ist. Wenn du einen geilen Sound mit dem XFX hinkriegst, dann hey, super. Wenn du dafür einen Camper oder wenn du eine Tupperware dafür hast, ist mit Knöpfen, dann... Bei mir ist es tatsächlich so, dass meine Signalkette, wenn wir schon auf dieses Lieblingsthema von mir kommen, so idiotisch ist, wie sie tatsächlich mit 15, 16 war, als ich meinen ersten Marshall gekriegt habe. Das ist mein Setup. Okay. Also das Setup ist wirklich mittlerweile Overdrive, Amp, 412er Box. That's it.
Genau. Das bedeutet für dich also auch guter Sound. Ne? Straight, simpel.
Ne, alles andere... Im Prinzip. Diese ganzen, ich mache das gerne manchmal bei meinen Workshops, da kommen sie alle mit ihren Mund geblasen, $434 teuren Effektpedalen oder Overdrives. Hier, dieser Overdrive, den habe ich aus Kalifornien, $438 plus Zoll. So, okay, sieht gut aus. Du schaltest das Ding dazwischen und auf einmal klingt dein Amp anders, wenn das Pedal aus ist.
Ja.
Und das hasse ich. So, das heißt, zum Beispiel live, wenn ich Pedale benutze, die den Sound verändern, wie zum Beispiel mein Stimmgerät, habe ich einen extra analogen Loop mir bauen lassen, dass das alles aus der Kette nimmt. So, dass ich quasi nur immer Overdrive, Delay, Amp spiele. Und der Rest wird bei Bedarf dazu geschaltet. Wenn der Phaser oder das Stimmgerät dazu kommt, dann genau.
Ja, ich wollte gerade meinen, weil du hast bei Arrowhead hast du, glaube ich, wahrscheinlich noch viel mehr Effekte benutzt. Vor allem gibt es ja auch dann gewisse Sounds, wo du diese Phaser, Laser, irgendwelche Alien-Sounds mitmachst. Da war wahrscheinlich das Pedalboard noch ein bisschen größer damals.
Das war, die Rodis haben es Beepless 2 getauft. Ja. es ruht in Frieden seit 6 Jahren. Es ist ein Custom-Made-Board bei Nils Thomsen und Supercases hier. Es wiegt 30 Kilo. Wow. Und ich verwende noch den Phaser und das Gun-Pedal verwende ich aber halt im Loop, und weil manche Leute, ab und zu macht das Spaß und du kannst das Tollste der Welt schießen, aber wenn du auf einmal dein Publikum erschießt, feiern sie sich alle.
Ja.
Ja. Geil.
Das ist cool.
Sehr schön.
Du hast gerade was angesprochen, was mich auch auf die nächste Frage über dich bringt, nämlich Workshops. Das heißt, du bist auch als Pädagoge tätig, ne? Du unterrichtest oder hast das eine Zeit lang gemacht, oder wie sieht da so deine
Ich bin so ein Mensch, der alles selber gerne macht. Ja? Also ich habe meine eigenen Bands, wo ich immer 90% der Arbeit mache, manchmal auch mehr. Ich mache mein eigenes Artwork oder meine Frau macht das, weil die eine Werbeagentur hat. Ich habe meine eigene Plattenfirma. Das heißt, ich bin komplett unabhängig von allen Menschen, kann weltweit veröffentlichen. Wenn ich morgen einen Grashalmspieler in Afrika aufnehmen möchte und das auf Tonträger pressen möchte oder streamen lassen möchte, kann ich das morgen machen. Und ich veranstalte dreimal im Jahr auch meine eigenen Workshops. Cool. So, das schön. Heißt, ich mache einen 3 Tage Sommerworkshop und einen 2 Tage Frühjahrs- und Winterworkshop.
Genau. Kurz eingekriegt, gibt es das dieses Jahr auch oder ist das wegen Corona erst?
Einer wurde tatsächlich, der März-Workshop wurde jetzt auf den 17. Oktober verschoben, aber der findet statt. Und ja, cool. Da kommen dann immer maximal 12 Leute. Mhm. Das ist auch in dem Raum, den du kennst, Justin. In dem großen Raum, die netterweise stellen die mir den da im Medienbunker diese Räumlichkeiten zur Verfügung.
Cool.
Und da wird dann jeden Tag 8 Stunden Gitarre geknüppelt, wobei 50% des Programms die Must-Knows sind. Timing, Tuning. Mhm. Und damit war's das. Ein bisschen Ortskunde kommt noch dazu. Ja. Mhm. Genau. Geil. Fis ist die Terz von. Genau. Und D-Moll. Yes. Nein, du Pfeife. Dur. So. Nein. Aber das sind so die. Das heißt, ich habe mittlerweile ein relativ einfaches pädagogisches System entwickelt, was anders ist als aus den Büchern. Weil ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, aus der mir vorgegebenen Literatur zu lernen, auch am MI. Mhm. So, das heißt, ich habe alles intellektuell vereinfacht. So, das heißt, selbst wenn man nur zur Baumschule gegangen ist, versteht man, wie man eine melodische Molltonleiter einsetzen kann. Mhm. Ja? Und das super logisch nicht schwierig ist. Es ist vielleicht das Schwierigste daran, ist es zu hören, aber es nicht zu verstehen. Und 50% der Zeit gehe ich nur auf die Bedürfnisse der Schüler ein.
Ja, cool. Sehr gut.
Das heißt, wenn einer Sweeping machen will, ne? Wie bitte?
Ist auch sehr gemischt wahrscheinlich, dass die Workshop-Teilnehmer, oder?
Es geht von 13 bis 70 und ich kann ein paar Akkorde, die meisten spielen dann in irgendeiner Blues-Rock-Band und ab und zu kommt auch irgendein Überschredder mit mehr Saiten oder ich stimme immer runter auf A und genau. Einmal oder zweimal hatten wir auch, wo 2 Akustiker drin waren, aber durch diese musikalisch allgemeingültigen Punkte, die ich mit denen mache, lernt eigentlich immer jeder was. Ja. Also ich glaube, wir haben eine Zufriedenheitsgarantie von 99%. Und mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kriegt so ein direktes Feedback. Ne? Gerade wenn du so wie ich jetzt seit 6 Monaten im Keller sitzt und immer schlimmer aussiehst und ab und zu hochkommst. Und dann kommst du, dann kannst du, Menschen, und die reagieren auf irgendwas, was du ihnen erzählst oder was du spielst. Das ist schön. Also mir macht das irre Spaß.
Sehr cool. Für die Zuhörer jetzt da draußen, die da eventuell Interesse dran gewonnen haben, wo könnte man sich denn über so ein Event informieren?
TripleCoilMusic.com oder TheBluePoets.com und Arrowhead.com gibt es auch noch, glaube ich. Also und Gesichtsbuch, Twitter, Insta, die üblichen Medien. Also man kann es schlecht verfehlen. Die Workshops sind auch immer ausverkauft, was mich auch wahnsinnig freut. Also seit 7 oder 8 Jahren läuft das ganz toll. Und ich mache das jetzt seit 11 Jahren. Seit 11 Jahren mache ich das schon.
Cool.
Krass.
Ja. Fabian?
Sehr gut, ja genau. Also wie, du bist ja bei Instagram wahrscheinlich auch sehr vertreten und YouTube und machst da viel für die Zuhörer.
Seit 3 Monaten nicht mehr. Und zwar ist es echt komplett auf den Senkel gegangen. Ja. Ich habe ungefähr 90 Videos, glaube ich, auf YouTube. Ich glaube davon 23, 24 Guitar-Junkies. Manche sind auch ein paar Live-Sachen, also gut aufgenommene, schlecht aufgenommene, querbeet, dann auch mal irgendwas mit dem Telefon aus dem Hotelzimmer. Also ich glaube 90 Videos, aber vor 3 Monaten oder so habe ich einfach gemerkt, ich würde meine Platte nie fertig machen, wenn ich diese Videos dauernd mache.
Ja, es kostet so viel Zeit. Auch,
ne? Es kostet so viel Zeit. Ich mache die ja mit einem relativ hohen Qualitätsaufwand, mit 2 Kameras. Ich nehme den Ton im Studio auf, worüber sich manche Leute dann beschweren.
Echt?
Ja, es beschwert sich ja immer irgendwie. Ja. Aber wie kannst du den Marshall so laut machen? Die Box ist im anderen Zimmer. Ja, da musst du doch erstmal reingehen. Ich dachte, da sind 128 dB. Ich reiß mir doch nicht selbst den Kopf ab. So nimmst du halt Gitarre auf. Oder so nehme ich Gitarre auf. Oldschool. Mit Boeing-Lautstärken. Und das hat mir. Und auch ich schneide das dann, also nicht den Ton, sondern aber auch das Bild, welche Kameraeinstellung. Und das kostet einen Tag Arbeit, so ein Video. Aha, und es ja, bringt ja. wenig Geld. Es bringt wenig Geld. Natürlich, wahrscheinlich wegen den Videos habe ich viele von meinen Signature Sweet Elephant Overdrives verkauft.
Das wollte ich gerade fragen, genau. Die baust du ja auch deine eigenen Effekte. Ne?
Ja.
Das ist auch sehr interessant für die Zuhörer, auch wieder, wenn die Interesse haben.
Ja, es ist auch wieder zum Beispiel jetzt glücklicherweise gleich nach unserem Ding hier werde ich wieder frische holen, weil wir schon wieder ausverkauft sind. Das ist einfach, wir machen nicht wahnsinnige Stückzahlen, da kommen halt immer 20, 30 und dann irgendwie ein paar Wochen später sind die dann wieder alle weg. Und auch das ist wieder, ich kann einfach nicht die Finger, vielleicht sollte ich die Finger aus mehr oder nicht in alles reinstecken, aber ich habe einfach 20 Verzerrer und ich war nie 1000%ig mit einem zufrieden. Und dann dachte ich, okay, dann mach doch deinen eigenen.
Und das, ja. Und was ist da dein Rezept für dieses Pedal?
Meine Ohren.
Das ist klar, aber ich sag mal, was macht das Pedal oder was unterscheidet das Pedal? Oder?
Das Pedal Nummer 1 ist der diskrete Signalfluss. Ja? Oder natürlich ist es eine Verbindung meiner beiden Lieblingspedale, nämlich des alten TS9, nicht des 808. Der 808, auch wenn alle sagen, der viel teurer ist, der kleine Fußschalter nimmt Signal weg, liebe Freunde. Jetzt werde ich gleich erschossen von der Stevie Ray Community. Deshalb hat Ibanez die Fußschalter geändert. Ja?
Ja.
Die Fußschalter klauen Signal. Hat er aber ungefähr das 150% mehr Gain als dieser Tube, als ein Tube Screamer. Das heißt, ich kann einen Classic Rock Sound in einen cleanen Amp, sofern es ein guter Amp ist und eine gute Gitarre und vielleicht ein guter Spieler, kriege ich einen guten Lead Sound schon. Kein Metal Sound, aber sagen wir mal, Live at the Fillmore East geht über einen cleanen Amp. Ja, das ist so. Er ist unmöglich, es ist unmöglich, einen Scheiß Sound mit dem Pedal einzustellen. Der Tonregler, das Pedal ist simpel. Ich weiß, dass viele Leute sagen, wieso habe ich keinen separaten Mitten-Bass und sonst was Regler, weil gerade auf der Bühne ist das ein Albtraum manchmal. Dann kommst du an deinen Bass oder Mittenregler und dann ist alles wieder hinüber. Dann musst du ein bisschen am Feintunen und gerade die Klangregelung hat einfach sehr, sehr viel Zeit gekostet. Also es ist tatsächlich auch schon die dritte Version. Das heißt, aber es gibt kein Overdrive mit so viel Gain, glaube ich. Es ist kurz vor Distortion, aber es ist schon ordentlich Rums dahinter. Und es hat zum Beispiel so Kinderkrankheiten wie den Bass Cut. Wir haben einen kleinen Bass Cut. Wir haben Kompression, aber anders als bei einem TS.
Das klingt ja interessant, vor allem für mich, alter Gain-Junkie. Da könnten wir sowas mal angucken.
Mach das. Die gibt es nur bei mir, aber du hast ein paar Wochen Rückgaberecht, wenn du es zu scheiße findest.
Ja, schön, Markus. Wir haben die 60-Minuten-Marke erreicht.
Gibt es noch irgendwas Wichtiges?
Eine letzte Frage, die ich immer noch habe, die mich immer interessiert an Spielern wie dir zum Beispiel. Wir hatten schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber wenn du jetzt zum Beispiel mal hingehen würdest und sagen würdest, an die jungen Gitarrenkids da draußen, diese drei Gitarrenplatten unbedingt anhören. Welche drei würdest du dafür nehmen?
Keine.
Sehr gut, das ist meine gute Antwort.
Ja, weil das Problem ist, Gitarristen hören nur Gitarristen. Ja. Und das ist gerade in den YouTube-Days, ich weiß doch sofort, wer welchen Gitarristen gehört hat. Ich habe seit der ersten Arrowhead-Platte habe ich Rock-Gitarrenverbot. Ich höre das nicht. Ich höre auch nicht auf YouTube, wer der letzte heiße Scheiß ist, weil ich overdose dann an Gitarre. Und wenn, ich glaube, wenn jemand, ich wünschte manchmal, ich hätte, so wie Holdsworth gesagt, ich mag keine Gitarre, ich will Saxophon spielen, ich will Sopran spielen, aber ich habe jetzt eine Gitarre und das ist auch ein Instrument. Und schwupps hast du einen eigenen Style. Ich glaube, dass Gitarristen zu sehr diesen Tunnelblick haben mit ihrem Instrument. Und ich bin bis zu meinem 30. Lebensjahr, hatte ich den gleichen Blick. Ich wusste, wer Joe Bonamassa ist, da war der 4. Ja, da kannte ich den schon. Ja, oder er war 13 oder was weiß ich. Ich wusste, wer das ist. Ich kannte, glaube Steve Morse, bevor den irgendjemand in Deutschland kannte. Ich habe mir die ganzen Platten, oder Eric Johnson, der hat mir das alles über Import. Die Platte Tones kostet 180 Mark. Wollen Sie das bezahlen?
Ja.
Ja. Das ist so, ich muss die nächsten 2 Monate nichts essen. Das heißt, ich war immer auf der Suche nach dem letzten heißen Scheiß. Das habe ich die ersten 20 Jahre meines Gitarrenlebens gemacht und danach habe ich einfach aufgehört. Und jetzt wäre es vielleicht interessant für junge Leute, andere Sachen zu hören. Ja, und ich glaube, man hat dann auch eine größere Chance, anders zu klingen und vielleicht auch neue Sachen zu entdecken. Weil, inklusive meiner Wenigkeit, wir ersticken alle in Klischees.
Ja.
Ja? Ich bin auch momentan, was mir total gut tut, nicht mit den Blue Poets zu spielen, ich kann momentan keinen Bluesrock hören. Ich will nicht mehr. Da kommt schon wieder der nächste 4-jährige Bluesrock-Gott um die Ecke. Ja, der auf Insta propagiert wird. Und dann kommt wieder der nächste Supertyp, der Sean Lane Licks in 132. spielt. Und ich bin einfach so müde von dem ganzen Zeug. Ich bin wirklich müde, es wird alles so inflationär. Und ich glaube, wenn man einen frischen Look hat und sagt so, ich höre jetzt einfach mal, oder für jeden da draußen, ich höre jetzt einfach mal 6 Wochen keine Gitarre. Ja. Ja? Und hier kommt der alte Mann noch mit einer Predigt. Ich höre vor allem keine Musik aus dem Netz. Weil das versaut mein Gehör. YouTube hat eine scheiß Kompression, es ist MP4, Facebook ist noch schlimmer. Und wenn man müsste mir schon eine Knarre an den Kopf halten, bevor ich Musik über mein Telefon höre.
Ne.
Das ist einfach so schrecklich. Das ist so schrecklich. Ja. Ja. Und wenn man irgendwelche Platten hört, dann sollte man Platten hören und sollte sie nicht schauen. Das ist auch noch so. Man lernt so viel mehr mit geschlossenen Augen. Ja, wir haben schon damals, als MTV ankam mit meinem Roommate, hey, let's do the MTV test. How do you like the song when you close your eyes? Ich sagte, ja, Madonna ist scheiße. Also schon damals aufgefallen, dass sie nicht singen kann. Ja. So, weißt du, also nichts geht. Natürlich eine hart arbeitende Frau. So, aber wenn man nur die Musik, wenn man wirklich nur an Musik interessiert ist, dann passiert das hier und nicht über die Augen. Und ich glaube, das ist das größte Problem von jungen Gitarristen heute.
Ja.
Die spielen Sachen, da hätte ich früher für gekillt. Ja? Letztens hat mir einer einen 15-jährigen Italiener oder Russen vorgespielt, der Racer X rückwärts gespielt hat und dann
mit der Brille und diesen
genau
Max
ich dachte so irre, völligst irre, und der spielt irgendwie besser als irgendwie und Racer X besser als Paul Gilbert wie in den Hochzeiten und alles und kann dann aber auch eine Tchaikovsky Konzerto spielen oder sonst was. Das ist völligst wahnsinnig. Und das ist auch großartig. Aber was passiert, wenn jemand sich einfach mal entfernt von der Sprache, von der traditionellen Sprache der E-Gitarre? Vielleicht spielt er was völlig anderes. Ja, wenn du dir die ganz Großen, wenn du dir Hendrix, Van Halen, Django Reinhardt alle anguckst, die haben komplett alles irgendwie ignoriert.
Mhm. Ja, das war's dann.
Ja. Ja, und sie waren, und wenn man die Sachen versucht, bis auf Django, heute zu spielen, wenn ich heute Van Halen licks, im Vergleich zu den Shred-Köppen, was die heute machen, ist es totaler Kinderkram. Aber wie kreativ ist das denn?
Ja.
So, also dieser kreative Faktor. So, Holdsworth, vielleicht noch als Schlusswort, hat gesagt, auf die Frage hin, do you avoid certain guitaristic things? Und er sagte, in a word, yes, all of them.
Ja.
Ich ziehe keine Saiten.
Ja.
Ich benutze kein Plektrum, um Akkordschrons zu machen. Ich mute keine Saiten.
Und es ist jetzt so, was?
Es sind letztendlich ganz simple Dinge. Es sind ganz simple Dinge und wenn man das macht, klingt man sofort ein bisschen anders.
Ja. Ja.
Also von daher eine Empfehlung auszusprechen, ist vermessen. Weil wenn ich Death Metal höre, ist es was anderes, wie wenn ich Bebop geil finde. Also das ist und alle hören die gleichen Platten.
Ja.
Gut. Jetzt habe ich euch zugetextet.
Nee, schöne letzte Worte, eine schöne Predigt vom Meister Demel. Sehr schön.
Großartig. Ja, danke. Fabian, du schickst mir noch eine Mailadresse an, den ich die Audio-File schicke.
Ja, klar, mache ich.
Genau, das machen wir gleich. Genau. Erstmal wollen wir uns auch verabschieden bei unseren Zuhörern und bei dir, Markus.
Bin schon weg. Muss üben. Ich gebe jetzt neue T-Shirts. Kann jetzt nicht, bin am Üben.
Ja, danke dir, Markus, für das tolle Gespräch. Das war sehr, sehr spannend. Sehr, sehr schön, dass du hier bei uns in der Show mit dabei warst. Danke dir dafür, eine große
Ehre. Vielen Dank, Justin. Vielen Dank, Fabian. Genau. Toll, dass ihr sowas macht.
Ja, das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Ist auch immer wieder sehr. Es ist schön, Fabian. Ja. Das ist etwas, was uns echt sehr gefällt. Uns ist auch also verglichen mit YouTube-Videos deutlich entspannter und angenehmer und einfacher.
Ja, klar. Absolut. Ich sehe auch einfach zu scheiße aus für YouTube. Ja. Nein, für Instagram. Für Instagram. Was habe ich letztens gehört? Wenn Beethoven Instagram-Account machen würde, würde er keine 500 Follower kriegen.
Das ist fies.
Ja, wer Musik von Markus hören möchte, auf alle Fälle mal auschecken. Markus Demel auf
Triple überall, Coil
wo man was finden kann.
Triple Coil Musik. Das ist das.
Das ist dein Label.
.com. Alles klar, Jungs.
Sehr schön. So, danke dir, Markus. Danke dir an die Zuhörer da draußen für die Folge, dass ihr da durchgestanden seid. Die komplett
schön. Genau, sehr spannend. Dass ihr es überlebt habt.
Nein. Tschüss, Markus. Tschüss.
Gut, wir sehen uns. Dank.
Ich wünsche dir was.
Ciao.
Ja, liebe Let's Talk Gitarre-Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Markus, für die wunderschöne Folge mit dir. Hat echt Spaß gemacht. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, wir haben einen Patreon-Account. Da bieten wir zusätzlichen Content an, sprich Extra-Folgen oder auch den Lick der Woche. Jede Woche jeweils ein Lick, der euch fordern wird und uns herausfordern wird, euch was Schönes beizubringen. Und schaut doch mal rein, jede Menge Content, wie gesagt, auch Extra-Folgen. Oder wir reden zum Beispiel auch über andere Gitarristen oder über Spieltechniken oder über Gitarren und etc. Und wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Je mehr Unterstützer wir haben, desto mehr Zeit können wir Let's Talk Guitar widmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.